Man kann immer schnell feststellen, ob ein Publikum es gewohnt ist, mehr ins Kino oder ins Konzert zu gehen. Wisst ihr, woran man das erkennen kann? Im Kino sind die besten Plätze hinten. Im Konzert sind die besten Plätze vorne. Also ihr seid das typische Kinopublikum. Aber vielleicht sollte ich etwas bescheidener fragen, hat jemand einen Knoblauchgeruch gemerkt? Oder dass ihr so... Okay, wir haben ja auch Kino hier, nicht? Herzlich willkommen zu unserem Workshop Das persönliche Zeugnis, wobei eigentlich ist es eher ein Vortrag. Wenn wir wirklich einen Workshop daraus machen wollten, hätten wir noch viel mehr Zeit gebraucht. Vielleicht ergibt sich das ja mal irgendwo, dass man das wirklich so in einem Dialog erarbeiten kann. Bevor wir anfangen, lade ich euch ein, dass wir aufstehen und zusammen beten. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du in Jesus Mensch geworden bist, um uns zu erlösen. Und dass du uns auch ein Vorbild geworden bist, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Herr, hab Dank, dass du uns in deine Nachfolge gerufen hast, dass du uns zu Jüngern gemacht hast. Hab Dank dafür, dass du uns eine wunderbare, positive, rettende Botschaft anvertraut hast. Herr, wenn wir jetzt hier zusammen sind, wollen wir darüber sprechen, wie wir im Alltag dich bezeugen können und die Botschaft, die du uns gegeben hast, weitergeben können. Wir laden dich deshalb ein, sei du persönlich gegenwärtig durch den Heiligen Geist. Gib du uns einen wachen Verstand, ein offenes Herz. Lass du uns etwas mitnehmen, das wir in die Tat umsetzen können. Wir danken dir für die Erhörung unseres Gebetes. Im Namen Jesu. Amen. Das brauchen wir, glaube ich, nicht hier, nicht? Denn ich trete da immer drauf. Warum, wenn Gott sagt oder wenn Jesus sagt, dass er zur Not auch Steine sprechen lassen könnte, wenn wir es nicht tun? Ja, warum tut er es nicht? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Ich meine, das wäre doch schon irgendwie, wäre das schon eindrucksvoll, nicht? Ihr geht so über den Acker und auf einmal sagt, hallo, Jesus kommt bald wieder, dreht euch um, da ist so ein Stein, der spricht. Ja, und wenn das überall passiert, die Leute würden schon hingucken und hinhören. Warum tut er das nicht? Wäre das nicht viel einfacher, als uns störrische, rebellische, unfähige und unwillige Menschen zu benutzen? Ich glaube, das hängt mit dem großen Kampf zusammen. Denn Luzifer hat ja Gott beschuldigt, dass er nicht fair ist, dass er ein Tyrann ist, dass er manipuliert und dass freiwillig niemand auf seine Seite kommen würde. Und ich glaube, dass diejenigen, die im großen Kampf auf seiner Seite stehen, und das sind wir ja als gläubige Menschen, dass wir freiwillig von uns aus, getrieben von der Liebe Gottes, von Jesus in unserem Herzen den Mund aufmachen und mithelfen, Menschen zu retten. Das würde im großen Kampf vor dem Universum, wo ja viele Welten zugucken, ein überzeugendes Argument für den Charakter und die Sache Gottes sein. Könnt ihr das nachvollziehen? Da sind welche freiwillig. Die sind aus der Schar der Rebellen übergelaufen in die Schar der Loyalisten Gott gegenüber. Und aus freien Stücken und ohne, dass sie dafür Geld kriegen, gehen sie hin und bezeugen Jesus und helfen mit im großen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Das ist für mich eigentlich so die philosophische Grundlage für das persönliche Zeugnis. Wir haben jetzt etwa anderthalb Stunden Zeit, um über einige praktische Dinge zu sprechen. Ich hoffe, dass wir durchkommen in der Zeit, denn es ist ein komplexes Thema. Zunächst deshalb ein kurzer Überblick, worüber werden wir sprechen? Wir werden darüber sprechen, bevor es losgeht, Voraussetzungen, Vorbereitungen, Grundlagen. Dann werden wir über die Botschaft sprechen und die Frage stellen, Milchsuppe oder Schwarzbrot? Dann werden wir über das Forum sprechen, Gelegenheiten finden, Gelegenheiten schaffen. Wir werden über den Einstieg sprechen, von Aufhängern und Brücken. Und wir werden über das Gespräch an sich sprechen, Schlafmittel oder Wachmacher. Ferner werden wir auch über den Hauskreis sprechen. Ich nenne das das warme Forum. Über die Bibelstunde, wo es dann ans Eingemachte geht. Und zum Schluss werden wir einen Kassensturz machen. Wie viel Zeit für persönliche Evangelisation kann ich mir leisten? Denn das ist ja doch immer wieder die Frage. Wer ein Haus baut, solle vorher die Kosten berechnen, hat auch Jesus gesagt. Ja? Das muss alles abgewogen werden. Also das Thema ist doch relativ komplex und deshalb steigen wir gleich mal ein in unseren ersten Teil, bevor es losgeht. Voraussetzungen, Vorbereitungen, Grundlagen. Also zunächst einmal sollten wir uns daran erinnern, Jesus, der Weinstock, er ist Quelle, Grundlage und Ziel. Ich habe hier immer meine kleinen Spickzettel mit eingebaut. Stichwort Veredelung. Also, ich weiß nicht, ich habe es einigen von euch vielleicht schon mal erzählt. Ich habe einige Jahre am Solusi College in Zimbabwe gearbeitet. Und da wohnte ich sehr schön gleich neben einem großen Weinberg. Es war kein Berg, das war eben, aber wenn die Sonne von oben scheint direkt, dann braucht man ja auch nicht die Hänge wie bei uns in Europa. Ich hatte das Vorrecht, weil ich unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit des College verantwortlich war, immer ja die VIPs, die Besucher, also Minister, Könige, Staatspräsidenten, die kamen, um die Schule zu besichtigen, denn wir galten als eine Musteranlage, die Adventmission, die Musteranlage im südlichen Afrika. Dann hatte ich das Vorrecht, diese Leute da durchzuführen und dann habe ich den Farmmanager, den Herrn des Weinbergs hinzugezogen und wir sind darüber gelaufen. Und dieser Agrarexperte, dieser Weinbauer, hat dann häufig den Veredelungsprozess erklärt. Und da habe ich eine wichtige Lektion gelernt. Ich weiß nicht, wer sich ein bisschen auskennt mit Weinstöcken. Nun sind wir als Adventisten keine typischen Weinbauern, weil in unseren Graden die Trauben nicht süß genug für Tafeltrauben werden. Und vergoren ist das ja nicht so unser Thema. Dann hat er immer erklärt, der Weinbauer nimmt ein Messer, also zunächst einmal geht er und sucht einen kleinen, vielversprechenden, jungen Spross. Und da schneidet er um einen Knoten, um eine Knospe, mit vier Schnitten so herum, dass ein kleines, so eine Art Schiffchen entsteht. Wie so ein Rhombus, nicht? Also um diesen Knoten herum, so salmiförmig. Und dann nimmt er dieses kleine Ding und geht zu einem stabilen, alten, kräftigen Weinstock, den er veredeln will. Und dann macht er einen Schnitt und dann steckt er diesen kleinen Salmi da rein und dann hat er so etwas Ähnliches wie so Tesafilm, so eine Folie und die wickelt er ganz eng drumherum. Um diese Stelle, die da aufgeschnitten und eingepfropft wurde. Aber dort, wo die Knospe ist, bleibt Luft, sodass sie wachsen kann. Und dann beginnt der Wachstumsprozess. Jetzt habe ich eine Quizfrage. Ihr wisst, Weinberge braucht man Geduld. Wie lange dauert es, bis aus dieser kleinen Knospe richtige, ausgewachsene Trauben entstehen? Kennt sich jemand aus? Weiß es jemand? Möchte jemand mal raten, wie lange es dauert? Wie viele Jahre, wie viele Saisons?
5, 6 Jahre.
5, 6 Jahre würdest du schätzen?
20 Jahre.
20 Jahre?
3 Jahre.
7 Jahre. Innerhalb der ersten Saison. Das ist der Teil, der mich immer umgehauen hat. Innerhalb der ersten Saison kommt aus diesem kleinen Salmi eine richtige Traube. Wie kommt das? Weil die Kraft aus dem Weinstock kommt. Der hat tiefe Wurzeln. Der hat die Kraft. Und wenn die Verbindung stimmt, dann durchflutet diese Kraft des Weinstocks diesen kleinen Sprössling und produziert Frucht. Also das hat mich umgehauen und ich habe das ja nun immer und immer wieder gehört. Also nur dadurch habe ich es mir merken können. Nein, vielleicht hätte ich es auch noch einmal mir schon merken können. Aber das hat mich so beeindruckt. Und ich habe mir gesagt, wenn ich dann so gelesen habe, dass Jesus sagt, ihr seid der Weinstock. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Ist das nicht ein passendes Bild? Wenn wir aufgerufen sind, Frucht zu bringen, dann ist das nicht aufgrund unserer eigenen Kraft und Leistung. Wenn wir Erfolg haben im Zeugnis und in der Seelengewinnung, dann ist es nicht, weil wir so stark, so gut, so clever sind, sondern weil wir verbunden sind mit dem Weinstock Jesus Christus. Das ist doch das Geheimnis. Macht das nicht Sinn? Deshalb ist es auch möglich, dass jemand, der gerade erst bekehrt ist, der sich gerade erst Christus übergeben hat, der gerade erst gestern getauft wurde, sofort Frucht bringen kann. Er muss nicht 3, 4, 5 Jahre in die Schule gehen, in die Sabbatschule oder in die Missionsschule, so gut diese Dinge auch sind für unser Wachstum. Aber das ist nicht die Voraussetzung dafür, um Frucht zu bringen. Tolle Geschichte. Also das ist zunächst einmal die erste Voraussetzung, die erste Lektion, die wir lernen müssen. Es macht keinen Sinn, von Jesus Zeugnis zu geben, wenn wir Jesus nicht kennen, wenn wir mit Jesus nicht verbunden sind. Dann wäre es besser, wir würden den Mund halten. Ich kenne Leute, die versuchen, Adventbotschaft weiterzugeben, ohne dass sie diese Verbindung mit Jesus Christus haben. Und ich wünschte mir manchmal, sie würden lieber den Mund halten, denn sie machen Anti-Werbung. Versteht ihr, was ich meine? Es geht nicht um ein System von Lehren, das wir weitergeben. Es geht um den lebendigen Jesus Christus. Aber es geht um das Wort. Jesus sagt, ich bin das Wort. Ja? Also, das hängt zusammen. So, nächster Punkt. Natürlich, das Gebet. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auch im Gebet immer wieder ganz bewusst darauf einstellen. Gott bitten, dass er uns Gelegenheit gibt, Zeugnis zu geben. Und ich behaupte, dass das ja eines der gefährlichsten Gebete ist. Wenn ich nämlich, ich muss davon ausgehen, dass Gott das erhört, ob ich es will oder nicht, ob ich es so gemeint habe oder nicht. Das Gebet, das ich meine, lautet, Herr, gib mir heute die Gelegenheit, mindestens einem Menschen gegenüber deine Liebe zu bezeugen. Wird Gott das Gebet erhören? Es gibt Gebete, wo wir uns nicht sicher sind, ob Gott das Gebet so erhören wird, wie wir uns das vorstellen. Stimmt's? Da gibt es häufig Situationen. Ja? Also, ich meine, wenn ich um einen schwarzen Mercedes bete und ich kriege nur einen dunkelblauen, darf ich mich nicht beklagen, nicht? Ja, nein, das kann auch ein Audi sein. Aber nein, ihr wisst, was ich meine. Wir sind uns manchmal nicht sicher, ist das Gebet wirklich im Namen und Sinne Jesu, das wir beten? Aber dieses Gebet, Da können wir uns 100% sicher sein, das ist im Namen und Sinne Jesu. Gott hat ein Interesse daran, dass wir täglich und überall und gegen jedermann seine Liebe bezeugen. Und insofern können wir davon ausgehen, dass er dieses Gebet erhören wird. Und ich kann euch und ihr wahrscheinlich auch stundenlang davon erzählen, wie viele Gelegenheiten wir jeden Tag bekommen, dies zu tun. Dann dürfen wir nicht die Begeisterung unterschätzen. Wenn wir begeistert sind, wenn unser Herz voll ist, dann wird es aus uns herausströmen. Wenn wir nicht begeistert sind, dann sollten wir uns überlegen, woran liegt das? Vielleicht stimmt unsere Beziehung nicht. Natürlich, begeistert sein ist mehr als ein Gefühl und es ist nicht nur eine Frömmelei. Also ich kenne Leute, die meinen, dass sich ihre Christlichkeit im Tonfall ausdrückt. Hallo, wie geht es denn? Versteht ihr, was ich meine? Das ist nicht Begeisterung oder gefüllt sein mit der Freude Jesu. Das ist nur Weicheierei, würde ich sagen. Ja, wir können ganz normale Menschen bleiben. Je normaler wir bleiben, desto glaubwürdiger werden wir in unserem Zeugnis. Und natürlich die Einstellung, die innere Einstellung, die wir gegenüber anderen Menschen haben. Ich weiß nicht, wer von euch noch Valentin Schön kennt. Hat jemand mal den Namen gehört? Ja, du kennst ihn. Ein großer Mann Gottes. Ein wirklich großer Mann. Ich habe ihn auf der Marienhöhe kennengelernt. Er war damals, er stammt, glaube ich, irgendwo aus dem Baltikum oder aus, ja, irgendwo da aus der Ecke, ist dann relativ früh nach Südamerika gegangen, wurde dort Missionar, Prediger, Evangelist und Verwaltungsmann. Später war er in der Generalkonferenz. Und dieser Valentin Schön, der hat, also das war ein Mann mit einer Ausstrahlung auch. Ja, da merkte man, das war ein Mann Gottes. Also ich weiß, wir Kinder, Jugendliche damals auf der Marienhöhe, wenn der zu uns gesagt hätte, du, folge mir nach, wir hätten keine Sekunde gezögert, wir wären nicht mehr hinterhergegangen. So ein Mann war das. Aber der hatte auch ein paar Sachen drauf, die, ja, an denen wir uns hochziehen können. Zum Beispiel, das war derjenige, der immer sagte, wenn er an die Grenze kam und seinen Pass vorlegte und der Passbeamte ihn fragte, Nationalität, dann hat er immer gesagt, Siebten-Tags-Adventist. Haben die dann immer gesagt. Ne? Und, ja, es ist, so entstand dann auch ein Dialog. Und er hat uns erzählt, dass mindestens einer dieser Passbeamten später Adventist wurde, weil er das immer sagte. Aber ich wollte in diesem Zusammenhang etwas anderes sagen. Valentin Schön, der hat immer, wenn er durch die Städte ging oder wenn er reiste, der hat immer gesagt, und dann traf ich einen Kandidaten für den Himmel. Tolle Sicht. Ist nicht jeder Mensch, den wir treffen, ein Kandidat für den Himmel? Liebt Gott nicht alle Menschen? Ist Jesus nicht für jeden Einzelnen gestorben, auch wenn er uns vielleicht unsympathisch ist im ersten Moment? Ist er nicht ein Kandidat für den Himmel und nur er entscheidet, ob er seine Kandidatur wahrnimmt oder nicht? Und was ist unsere Rolle? Wenn wir diese Einstellung haben, dass wir in jedem Menschen, dem wir begegnen, einen Kandidaten für den Himmel sehen. Das ist ganz wichtig. Diese positive Einstellung, diese Sorge um die Errettung. Ja? Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an Henry Martin. Ich weiß nicht, einige von euch kennen ihn vielleicht. Der war mal Präsident von ASI Nordamerika, auch ein Mann mit einer tollen Bekehrungsgeschichte. Hatte eine, ich will hier keine Werbung für Mercedes machen, aber der hatte eine große Mercedes-Niederlassung an der Westküste Amerikas und der hat dann eine tolle Bekehrung erlebt. Und also wirklich sowas von radikal, der hat dann später Öffentlichkeitsarbeit für das Weimar-Institut gemacht. Und wir hatten den eingeladen zu einer ASI-Deutschland-Tagung und er wohnte dann bei mir in Kronberg bei Frankfurt. Und ja, wir hatten etwas Zeit zwischen, ich weiß nicht, irgendwie im Laufe des Tages. Und wir gingen durch die Altstadt. Ich wollte mit ihnen noch schön essen gehen. Seine Frau war mit dabei. Und wir gingen durch die Altstadt von Kronberg. Wunderschöne Altstadt. Ja, also 20% der Bewohner von Kronberg haben ein Einkommen von über 1 Million Euro. Nettoeinkommen, habe ich gehört. Also da sitzt die Prominenz, ja, die in Frankfurt das Geld verdient. Ich erwähne das deshalb, weil wir dann einen Vorstand eines bekannten deutschen Baukonzerns trafen. 12 Milliarden Euro Umsatz, das Unternehmen. Und er war mein Klient und ja, ich hatte ihm empfohlen, dass er, als er den Job annahm, kam als Sanierungsvorstand, dass er sich dort niederlässt, weil es dort so schön ist. Und den trafen wir nun so, indem wir durch die Stadt gingen und hallo und so, nicht? Und dann sagte ich, wir wollen gerade essen gehen hier im Schlosshotel. Haben Sie Lust mitzukommen? Ich dachte, ja. Ich wusste nicht, worauf ich mich eingelassen hatte. Wir saßen dann zu viert am Tisch, sehr stilvoll, sehr stilvoll. Sonst sitzt Prinz Charles an dem Tisch immer, wenn er nach Deutschland kommt. Ja, im Ernst. Weil seine Großmutter, glaube ich, das Haus mal, oder Urgroßmutter, das Haus gebaut hat, das Schloss. Und dann saßen wir da und der Henry Martin, der hat den Mann praktisch so am Schlawittchen genommen und ihm klargemacht, dass er Jesus braucht. Und das war eine Situation, ja, wir haben dann am Tisch zusammen gebetet und wir haben die ganze Zeit hat der Henry Martin über die Erlösung dieses Vorstands gesprochen. Und das hat einen positiven Eindruck hinterlassen. Denn ich habe mich dann gefragt, naja, entweder bist du den jetzt als Klienten los, weil er dich in die Ecke der Spinner stellt, oder aber unsere Beziehung wird auf eine neue Ebene gestellt. Das Letztere war der Fall. Es war hochinteressant. Ich muss zugestehen, ich hatte nicht so diesen Mut, so an diesen Mann ranzugehen. In Deutschland ist das ja doch ein Tabu, ich glaube in der Schweiz auch, auf der Vorstandsebene über Religion zu sprechen. Also das war eine interessante Erfahrung, aber das nur so am Rande. Weiter, Zeugnis sein und Zeugnis geben. Auch das ist etwas, was wir uns immer bewusst machen sollten. Was meine ich damit? Vielleicht eine kleine Anekdote. Einer der frühen Kirchenväter soll einmal zu seinem Jünger gesagt haben, gehe hin und erzähle allen Menschen alles über Christus, was du weißt. Und dann fügt er hinzu, und wenn nötig, tu es mit Worten. Ihr versteht die Botschaft. Der erste Teil der Verkündigung ist unser Leben. Und der zweite Teil ist Mund aufmachen. Was meine ich damit? Das heißt zum Beispiel, dass wir fair und anständig sind, dass wir Verträge erfüllen. Ich kenne einen Adventisten, der macht Verträge und haut seine Geschäftspartner übers Ohr. Und ich glaube, über noch einige andere Körperteile habe ich den Eindruck. Und dann redet er salbungsvoll von seinem Glauben. Oh, versteht ihr, was ich meine? Das passt nicht zusammen. Dann kann er entweder das eine oder das andere, aber beides zusammen ist die schlimmste Kombination. Anständig, ehrlich sein, die Arbeit tun, die man versprochen hat, sein Wort halten, Termine einhalten, freundlich sein, aufbauend sein, positiv sein. Ich sage immer, wir haben die Aufgabe von Gott bekommen, irgendwo im dunklen Leben unserer Mitmenschen ein Licht anzuschalten. Das meine ich auch schon alleine auf der rein menschlichen Ebene. Wenn jemand deprimiert und niedergeschlagen ist, wenn jemand Misserfolge verarbeiten muss, dann ist es unser Vorrecht, etwas zu tun, zu sagen und zu sein, das ihm ein wenig Mut macht, den geknickten Grashalm wieder aufrichten, so wie Jesus es sagt. Versteht ihr, was ich meine? Dann die Rolle des Heiligen Geistes. Eine wunderbare Sache. Es ist so beruhigend zu wissen, dass wir nicht aufgerufen sind, die Rolle des Heiligen Geistes zu übernehmen. Ist das nicht eine beruhigende Sache? Wir sind nicht dazu aufgerufen, zu bekehren. Wir sind nur dazu aufgerufen, Zeugnis abzulegen. Die Bekehrung wirkt der Heilige Geist. In dem Zusammenhang muss ich euch von dem Hörwunder von Harburg erzählen. Ich glaube, du kennst die ganzen Geschichten schon. Also, das war eine so eindrucksvolle Geschichte. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr sowas schon erlebt. Ich war damals Student in Harburg, Hamburg-Harburg, und mittelgroße Gemeinde, vielleicht so 120, 150 Glieder. Und eines Tages an einem Sabbat kommt eine junge Familie zum ersten Mal in den Gottesdienst. Die hatten im Briefkasten vor einige Monate davor eine Einladung zum Bibelkorrespondenzkurs gefunden. Und die hatten diesen Korrespondenzkurs auch absolviert. Und die waren begeistert. Und nun wollten sie zum ersten Mal eine richtige Adventgemeinde von innen sehen. Spannender Moment, ihr kennt das. Ja? Und das waren nun nicht irgendwelche Leute, sondern er war ein Künstler, also ein professioneller, großer Künstler. Und sie eine Lehrerin. Und ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen als eine deutsche Lehrerin. Also im Sinne von kritisch. Alles in Frage stellen. Ja. Und dieses Paar war jetzt in den Gottesdienst gekommen. Nun, sie saßen ich war Sabbatschullehrer, sie saßen in meiner Klasse, so lernte ich sie denn auch kennen. Und wir hatten ein gutes Gespräch, es war ein angeregtes Gespräch und ich hatte den Eindruck, dass es ihnen auch Freude bereitete, dieser Dialog. Also die erste Runde war gut gelaufen. Jetzt kam die zweite Runde, die Predigt. Sie saßen irgendwo hinten, ich saß vorne und ich saß da so in meinem Stuhl und habe dann im Stillen gebetet, habe gesagt, lieber Gott, lass doch heute jemanden dran, ich wusste nicht, wer die Predigt hatte, lass doch heute jemanden dran sein, der wirklich eine zündende Predigt hat, ja, die durch Mark und Bein geht, sodass diese Leute innerlich angesprochen werden, dass sie begeistert werden, sodass sie anwachsen, dass sie gerne wiederkommen wollen. Das war mein Gebet. Und was passierte? Es kam ein älteres Laienglied und stellte sich aufs Podium. Ich dachte, hoffentlich hat der nicht die Predigt, aber er hatte die Predigt. Und ich kann euch nur eins sagen, wenn es eine Weltmeisterschaft im Phrasendreschen geben würde, der Mann wäre ein echter Kandidat gewesen. Ihr kennt solche Predigten vielleicht. Ein Gemeinplatz nach dem anderen, eine Worthülse, eine Phrase nach der anderen. Und ich dachte, nein, lieber Gott, warum? Warum gerade heute? Es war vielleicht die schlechteste Predigt, die ich je in meinem Leben gehört habe. Es war eine Katastrophe. Und ich war so enttäuscht. Und ich dachte, lieber Gott, das ist doch ein Gebet in deinem Sinne. Warum erhörst du mein Gebet nicht? Und dann war die Predigt zu Ende. Und ich ging mit hängenden Ohren, mit hängendem Kopf ging ich dann also nach hinten und da standen dann meine neuen Freunde hinten am Ausgang und ich formulierte in Gedanken eine kleine Entschuldigungsansprache, so nach dem Motto, es ist nicht immer so schlimm, Sie können ruhig wiederkommen. Und dann trat ich an sie heran und bevor ich den Mund öffnen konnte, kam sie, die Lehrerin, diese kritische Person, jedenfalls betrachte ich deutsche Lehrerin, vielleicht habe ich da einen Komplex, als sehr kritisch. Da machte sie zuerst den Mund auf und das war mein Glück. Und sie sagte, das war die tollste Predigt, die wir je gehört haben. Das war ja fantastisch. Und ich dachte, bin ich im falschen Film? Wo war ich denn, als die Predigt gehört haben? Und es wurde mir sonnenklar, dass Gott ein Hörwunder gewirkt haben muss. Übrigens, ich bin seitdem sehr vorsichtig geworden in der Bewertung von Predigten. Hinterher, egal wer die Predigt hat, ich kann sicherlich manche Predigt intellektuell auseinandernehmen und wahrscheinlich habe ich hier und da auch recht. aber ich weiß nicht, was der andere durch die Gnade Gottes gehört hat und was in seinem Herzen passiert ist. Ja? Was bedeutet das für unser Zeugnis? Ich meine genau das Gleiche. Selbst wenn das, was bei uns aus dem Mund rauskommt, nicht perfekt ist, selbst wenn wir nicht das umfassendste Bibelwissen haben, wir wissen doch nicht, wie das ankommt. Gott, der Heilige Geist, kann es benutzen, sodass es im Herzen trifft und Frucht trägt. Das ist doch der Gedanke hier. Das finde ich sehr ermutigend. Okay, die Botschaft, Milchsuppe oder Schwarzbrot. Ja, Leichtwertkost oder Vollwertkost. Also ihr wisst schon, wir haben ja jetzt auch die letzten beiden Tage ein wenig über die Botschaft gesprochen. Ich bin kein Freund des generischen Evangeliums. Also das muss ich relativieren. Natürlich brauchen wir die Grundsubstanz der Erlösungsbotschaft, selbstverständlich. Aber wir dürfen da nicht stehen bleiben. Wir haben so viel mehr an biblischer Wahrheit zu bieten. Was meine ich mit generisch? Ihr kennt die generischen Waschmittel, das ist, wo keine Marke draufsteht, die jeder irgendwo günstig verkauft. Es gibt so viele Menschen heute, die das Evangelium verkündigen oder das, was sie für das Evangelium halten. Das ist irgendwo, ja, manche Menschen schalten ab, wenn sie bestimmte Stichwörter hören. Deshalb ist meine Erfahrung, wir sollten ruhig ein wenig Vollwertkost bieten. Wir sollten ruhig etwas, ein Kontrastprogramm, etwas Neues, etwas Überraschendes bieten. Wenn ihr euch mal anseht, wie die Werbestrategen vorgehen, sie suchen immer wieder nach etwas Originellem, nach etwas Neuem, etwas, was den Zuschauer veranlasst, hinzugucken und hinzuhören. Lernen wir doch von diesen Leuten. Und wir, gerade wir als Adventisten, haben diese Punkte, diese Aspekte, dieses Neue, dieses Originelle, was die Leute aufhorchen, das, oh, das habe ich ja noch nie gehört. Und dann werden sie neugierig. Und auf einmal können wir ein Vorurteil gegenüber dem Christlichen unterlaufen. Denn machen wir uns doch nichts vor. Auch wenn es viele gute Absichten und viele gute Leute in anderen Kirchen gibt. Das Kirchenchristentum, das Großkirchenchristentum hat bei vielen Menschen verspielt. Die sind unglaubwürdig geworden aufgrund verschiedener Dinge, die in der Politik, in der Geschichte vorgekommen sind. Und deshalb, wenn der unbedarfte Mensch jetzt irgendetwas hört, was mit Christentum zusammenhängt, dann findet da gleich im Kopf so eine Gleichung statt und er denkt immer an Großkirche. Und deshalb fallen da die Jalousien runter und wir kommen nicht mehr durch. Deshalb ist es so wichtig, dass wir dieses Vorurteil unterlaufen, dass wir es schaffen, dass die Jalousie nicht runtergeht. Das halte ich für einen wichtigen Aspekt. Und Gottes Auftrag an die Adventgemeinde. Warum gibt es uns? Darüber haben wir gestern und vorgestern gesprochen. Gott hat uns speziell den Auftrag gegeben, dreifache Engelsbotschaft zu verkündigen. Und das ist eine besondere Botschaft, über die ich an dieser Stelle nicht nochmal weiter sprechen muss. Ja, die Bombe im Kaufhaus. Wenn ich weiß, da tickt eine Bombe im Kaufhaus, dann werde ich nicht hingehen zu den Menschen und sagen, ach, haben Sie schon die Auslagen in der Abteilung für Damenunterwäsche gesehen? Das würde ich wahrscheinlich sowieso nicht sagen, aber ja, haben Sie schon gesehen, die haben tolle Krawatten da, Sonderangebote. Dann sage ich, nein, da ist eine Bombe, raus aus dem Haus. Versteht ihr? Und in dieser Situation befinden wir uns in der Weltgeschichte. Mein Lieblingsthema, und wer mich ein bisschen kennt, weiß das, ist der große Kampf. Der große Kampf, wie das alles losging. wie ein einst loyaler Engel, Luzifer, der am Thron Gottes diente, höher sein wollte als Gott, wie er Gott beschuldigte, ein Tyrann zu sein, und wie ein Kampf entstand. Und wie sich daraus Gottes Charakter zeigte, dass er nämlich nicht gesagt hat, okay, alle Rebellen sofort einen Kopf kürzer, Problem gelöst. Das ist doch genau die Methode eines Diktators. Opposition wird beseitigt, indem die Opponenten, die Rebellen, einfach umgebracht werden. Gott hätte das Recht, das moralische Recht und die Macht, die physische Macht gehabt, dies zu tun. Nur hätte dann als Folge das gesamte Universum Gott aus Angst gedient. Und deshalb hat er gesagt, nein, ich lasse meine intelligenten Wesen selbst entscheiden, ob Luzifers Behauptungen richtig sind oder ob meine Behauptung richtig ist. Nicht durch Behauptung wird etwas überzeugend rübergebracht, sondern durch Beweise. Und so, der größte Beweis ist natürlich, dass er Mensch wurde in Jesus Christus. Jesus sagte, wer mich sieht, sieht den Vater. Der Vater und ich, wir sind eins. Es war Gott, der unter uns lebte, der uns vorgemacht hat, wie er wirklich ist, der sogar am Kreuz gestorben ist, weil er uns liebt. Ich wollte, dass jeder Adventist wirklich die Themen des großen Kampfes versteht und wiedergeben kann. Also mein Hobby ist ja, dass ich Anhalter mitnehme oder auch ja, Gespräche im Flugzeug führe. Und es vergeht kein Gespräch, fast kein, vielleicht gibt es ein oder zwei, die mal ohne abgelaufen sind, aber es vergeht fast kein Gespräch, in dem ich nicht über den großen Kampf spreche. Und ich habe immer festgestellt, ob es Moslems sind, ob es Juden sind. Ich habe das vor, ja, im letzten Sommer habe ich das im Kreis von jüdischen Geschäftsleuten in Detroit erzählt, ob es Atheisten sind, ob es Katholiken sind, ob es Namenschristen sind, egal wer es ist. Das ist eine Geschichte, die jeden bisher überzeugt hat. Ja. Ich erinnere mich an eine Fahrt von Frankfurt nach Dortmund. Ich hatte drei Anhalter bei mir im Auto sitzen. Die zwei hinten, da war ich mir nicht sicher, ob die... Ich habe mich mit dem unterhalten, der neben mir saß. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch oder Englisch war, aber die beiden hinten waren offenbar Moslems. Ich glaube, der eine schlief die ganze Zeit, der andere, da war ich mir nicht sicher, ob der überhaupt irgendwas mitkriegt. Und ich habe mich mit meinem Nebenmann unterhalten und ich habe ihm die Geschichte vom großen Kampf erzählt. Und dann, als wir in Dortmund angekommen waren, dann stiegen sie alle drei aus und dann sprach mich der von rechts hinten an. Und stellte sich vor, es war ein Arzt aus Afghanistan, also ein Moslem, ein gebildeter Moslem. Und der hatte sehr genau zugehört und der sagte dann, sagen Sie mal, diese Geschichte mit Luzifer, die Sie da erzählt haben, das habe ich ja noch nie gehört. Aber das macht Sinn. Das hat mich überzeugt. Wo kann ich mehr darüber nachlesen? Darüber will ich mehr wissen. Wisst ihr, ich habe ihm natürlich dann geholfen dabei. Ich träume davon, dass ich eines Tages in den Parkanlagen des himmlischen Jerusalem spazieren gehe und irgendjemand kommt auf mich zu und sagt, du wirst dich wahrscheinlich nicht an mich erinnern, aber ich saß irgendwann mal bei dir auf der Rückbank im Auto und habe gehört, wie du über Gott gesprochen hast. Und damals habe ich mich in Gott verliebt und deshalb bin ich heute hier. Das wäre für mich die schönste Belohnung. Wäre das nicht toll? Wäre das nicht toll, wenn wir das alle sagen könnten? Wenn wir alle solche Begegnungen hätten, wenn wir in den Parkanlagen des himmlischen, übrigens die amerikanischen adventistischen Künstler stellen das neue Jerusalem immer falsch dar, finde ich. Die bauen nämlich eine Stadt aus Gold und Edelstein, aber da ist kein grüner Baum und keine Blume drin. Habt ihr schon mal drauf geachtet in diesen Darstellungen? Und ich glaube, dass das Schönste die Parkanlagen sein werden mit den Wasserspielen und mit den Blumen und den Bäumen und so. Wäre das nicht schön, dass irgendjemand am Ende sagt, das war der entscheidende Punkt. Da ist mir der Groschen gefallen. Jetzt weiß ich, wie Gott wirklich ist. Ja? Ich meine, ich könnte stundenlang über meine Gespräche im Auto erzählen, aber den einen, den ich dann mit in die Schweiz nahm, das war auch ein Deutscher, der arbeitete im Berner Oberland. Und als das Gespräch losging, sagte er, ich glaube nicht an Gott. Und als wir fertig waren und er in Pratteln ausstieg, da sagte er, dann wurde sehr still im Auto und dann sagte er nach einiger Zeit, das habe ich ja nicht gewusst. Jetzt muss ich nochmal alles neu durchdenken, was ich bisher über Gott gedacht habe. Ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Aber dazu müssen wir wirklich verstehen, was sind die Themen im großen Kampf? Okay, weiter im Text. Das Forum. Gelegenheiten finden, Gelegenheiten schaffen. Wenn wir uns angucken, wie Jesus gearbeitet hat, dann fällt uns eins auf. Diese tollen Erfahrungen, diese Dialoge mit Menschen, diese Bekehrungsgeschichten, diese Heilungswunder, das scheint immer so am Wegesrand zu sein. Wenn wir jetzt Zeit hätten, dann würden wir jetzt in der Bibel nachschlagen und entschuldigt bitte, dass wir das jetzt nicht tun können, weil wir nicht die Zeit haben. Aber ich glaube, ihr seid alle so weit bibelfest, dass ihr das nachvollziehen könnt. Wenn Jesus durch die Landschaft ging, wenn er von A nach B reiste, dann traf er irgendwo immer auf Menschen. Ja, bekannt? Das war nicht so, dass dann irgendwo jemand vorne weglief und der machte Arrangements und Rendezvous und ja, der setzte irgendwo was an, nicht, damit er jemanden kennenlernte. Und das kam zwar auch mal vor, aber das Normale war, dass er einfach im Rahmen des normalen Lebens Menschen kennenlernte, auf Menschen traf. Und das halte ich für ganz wichtig. Ich will damit nicht sagen, dass es schlecht ist, wenn wir von Tür zu Tür gehen und Leute ansprechen, ihnen Bücher verkaufen, sie zu Bibelstunden einladen, ihnen Traktate. Das will ich damit nicht schlecht reden. Auch meine Freunde in Hamburg sind durch eine Einladung im Briefkasten in die Gemeinde gekommen und übrigens bis zum heutigen Tag treue Adventisten. Nächste Generation schon, die hatten 4 Söhne, übrigens alle begabte Künstler, begnadete Künstler, aktiv in der Gemeinde. Nein, also auch Zettel in den Briefkasten legen, eine wunderbare Sache. Aber wir konzentrieren uns hier auf das spontane Zeugnis im Alltag am Wegesrand. Immer daran denken, wir arbeiten mit Gott zusammen. Ein wichtiger Aspekt. Ich glaube, dass wir nicht alle Menschen erreichen können. Also, aber ich glaube, dass Gott die Menschen, die auf der Suche sind, mit uns zusammenbringen kann. Das ist immer wieder das Erstaunliche. Ja, das ist... Ich gucke immer so zur Uhr hin, wie viele Anekdoten ich erzählen kann. Gut, vielleicht gehen wir erstmal durch und dann gucken wir hinterher nochmal, ob wir Zeit haben, um das eine oder andere nachzureichen. Es ist wirklich erstaunlich und ich glaube, dass viele von euch das auch schon festgestellt haben, dass wir manchmal einen Menschen kennenlernen und wir sagen uns hinterher, der hat wirklich gesucht. Und ich war derjenige, den Gott dahin geschickt hat, wie der Philippus. Ja? Wir gehen in die Wüste und wissen nicht so richtig, warum. Und dann kommt der Kämmerer vorbei. Und bingo, es findet etwas statt. Ja? Das ist ein Arrangement Gottes. Und ich glaube, dass es nicht an Gott liegt, wenn solche Arrangements nicht stattfinden in unserem Leben. Er ist bereit, er ist willig. Wenn wir die richtige Einstellung haben und wenn wir im Gebet sagen, Herr, gib mir heute diese Chance, dann wird es passieren, garantiert. Praktizierte Freundlichkeit. Das ist ein Begriff, den habe ich erst vor einigen, ja vielleicht vor einem Jahr, so bewusst wahrgenommen. Darüber sollten wir mal nachdenken. Also wenn ich in Deutschland bin, dann wohne ich immer in einem Hochhaus in der Nähe von Frankfurt und benutze einen Fahrstuhl. Also ich habe da früher auch schon gelebt, oben im 13. Stock und jetzt bin ich im 4. Stock. Aber ich bin also viel Fahrstuhl gefahren in meinem Leben. Und ich glaube, ihr kennt die Situation, wenn man mit anderen Leuten im Fahrstuhl steht. Kennt ihr die Situation? Die viel Fahrstuhl fahren, wissen sehr viel über ihre Schuhspitzen. Wo guckt man hin? Man ist sich im Grunde genommen viel zu nah, näher als man normalerweise einem fremden Menschen kommt. Stimmt's? Ja, normalerweise, also bei Amerikanern, die haben noch ein größeres Bedürfnis an Distanz. Nicht? Wir Deutschen oder vielleicht auch Schweizer, die in der U-Bahn zusammenstehen, die sind es gewohnt, ein bisschen dichter zusammen zu sein. Nicht? Aber ja, ein Amerikaner, der entschuldigt sich schon, wenn er auf einen Meter an einen Menschen herankommt. Nicht? Habt ihr schon mal gemerkt? Ja, excuse me. Im Supermarkt oder so, ein Meter etwa. Vielleicht ein Yard. Ja? Aber in Europa leben wir etwas dichter zusammen. Und dennoch, wenn wir im Fahrstuhl stehen, ist das etwas peinlich. Ja? Wir gucken auf die Digitalanzeige, wann ist es endlich so weit, dass ich aussteigen kann. Oder ja, und an die Decke, an die Schuhspitzen. Das geht anderen Leuten auch so. Und ich habe mir vorgenommen, ich will das durchbrechen. Und jedes Mal, wenn ich in einen Fahrstuhl einsteige, dann habe ich so verschiedene Sachen parat. Wie kann ich das Eis brechen? Ja, also ich sage einfach irgendwas. Zum Beispiel, nicht irgendwas, also schon was, was Sinn macht. Ne? Also wenn da jemand mit einem Flaschenkasten kommt und sagt, ah, und ich bin gar nicht eingeladen zur Party. Oder, Sie haben heute das schöne Wetter genutzt, sehe ich, zum Spaziergang. Die Leute sind dankbar dafür. Ja, praktizierte Freundlichkeit, Zugänglichkeit. Ja, das Eis muss gebrochen worden. Ich habe so manche Bekanntschaft in diesem Haus begonnen, dadurch, dass ich im Fahrstuhl einfach das Wort ergriffen habe. Lasst euch was einfallen. Ist das nicht ein toller Tag heute? Und das für Januar? Ja, irgendwas. Ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr euch das nächste Mal nämlich seht, dann leuchtet das Gesicht schon auf und ja, das Eis ist gebrochen, eine Beziehung ist vorbereitet. Das sind kleine Dinge. Wenn ihr spazieren geht, irgendwo, ja, Mann, ist das aber ein niedliches Kind oder Mann, ist das ein interessanter Hund oder was weiß ich, irgendwas fällt euch bestimmt ein. Einfach um das Eis zu brechen, um Freundlichkeit zu signalisieren. Das ist die Voraussetzung für den nächsten Schritt. Ich habe festgestellt, dass wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Ist da was dran? Auf Reisen? Also ich finde, Reisen hat man die tollsten Chancen. Man lernt neue Leute kennen. Man befindet sich in einer instabilen Situation. Nicht nur man selbst, auch die anderen. Und dadurch ist irgendetwas in der Luft, was einen Dialog einfach und willkommen macht. Tolle Chancen. Also vielleicht wollte Gott deshalb auch, dass ich ständig auf der Flucht bin, zwischen Amerika und Europa ständig umherdüse und auch selbst hier in Europa so viel unterwegs bin. Ich fühle mich an der Stelle beschenkt. Manchmal wäre ich dankbar, wenn ich etwas bodenständiger sein könnte, aber glaubt mir, dadurch, dass ich so viel unterwegs bin, habe ich tausende von Chancen. Ihr werdet das wahrscheinlich bestätigen können. In dem Moment, wo ihr eine Reise macht, ob es eine Geschäftsreise ist, ob es eine Urlaubsreise ist, ob es vielleicht auch ja, ein Weg zum Einkaufen ist, wenn man von A nach B unterwegs ist, kommt man mit Menschen zusammen. Hier sollten wir sensibel sein für die Chancen, die sich ergeben. Und wenn es noch eine Steigerung der Chance gibt, dann ist es die Panne auf der Reise. Ja, also das ist überwältigend, wie sich dadurch Chancen ergeben. Ja, ich denke da an eine Reise. Wann war das? War es letztes Jahr? Nee, war glaube ich vorletztes Jahr schon. Ich weiß nicht mehr wohin. Auf jeden Fall, ich musste irgendwo umsteigen und dann stellte das Flugpersonal fest, dass ich irgendeinen Anschlussflug nicht kriegen würde und die mussten mich dann umbuchen und dann musste ich also rennen. Nicht? Es ist immer wunderbar, wenn man dann so durchgeschwitzt im Flieger sitzt hinterher. Nicht? Aber auf jeden Fall, das ging dann also ein bisschen kraus und so gerade eben, man machte nochmal das Gate, also nochmal, den Flugsteig auf, damit ich noch mitkomme. Und ich setze mich hin und dann kommt noch nach mir einer rein und der setzt sich genau neben mich. Das heißt, ich sollte nicht auf dem Flieger sein und der sollte nicht auf dem Flieger sein. Und beide saßen wir nebeneinander. Schon mal eine interessante Ausgangssituation. Hat Gott seine Hand im Spiel gehabt? Es war ein Marketingdirektor einer Software-Marketing-Firma, der auf dem Weg war, übrigens... Der wollte, seine Frau war Spanierin und er wollte mit ihr und ein paar Freunden mit dem Fahrrad den Bodensee umfahren. Das ist natürlich sehr angebracht, das hier zu erwähnen. Und ja, einmal rum, schöne Radtour, nicht? Einmal rum am Bodensee, ehrgeizig. Hat schon mal jemand gemacht von euch? Ja? Herzlichen Glückwunsch. Tolle Sache, nicht? Wie lange hast du gebraucht?
Ein paar Tage,
okay. So was hatten die vor. Gut, ich war auf dem Wege nach Zürich, um eine Predigt zu halten über die Wiederkunft Christi. Und dann dachte ich mir, ich brauche noch ein bisschen Illustrationsmaterial. Und so habe ich ihn gefragt, sagen Sie mal, ich muss Sie einfach mal was fragen. Was halten Sie von der Wiederkunft Christi? Einfach so, ich wusste nicht, ob er gläubig war oder so. Und dann sagte er, schwieg eine Weile und sagte, meinetwegen könnte er morgen kommen. Ich sage, das ist eine interessante Aussage. Erzählen Sie mal, warum sagen Sie das? Und dann erzählte er mir, wie er und seine Frau, sie sind öfter in der Schweiz und zwei Jahre zuvor, waren sie auch mit dem Fahrrad in der Schweiz unterwegs. Und dabei ist ihre 14-jährige Tochter angefahren worden und sie starb. Und diesen Tod haben sie nicht verkraftet. Und er sagt, ich kann nur noch indem ich Schmerzmittel und Schlafmittel nehme, nachts schlafen. Und ich sagte, das ist interessant. Und ich habe mit ihm dann über den großen Kampf gesprochen, warum Gott gewisse Dinge zulässt. Dass Satan da ist, der ein Interesse daran hat, uns weh zu tun und so weiter. Und nun hatte ich gerade mein Missionsbuch dabei, Allmächtig, Ohnmächtig, Gerecht, das ich immer massenhaft verteile bei solchen Gesprächen. Ich bin selbst mein bester Kunde. Und dann dachte ich, ja Mensch, das ist ein Amerikaner, der kann kein Deutsch. Und sie ist Spanierin. Ich sage, so am Ende meines Gesprächs über den großen Kampf, sagte ich dann, schade, dass, ich sage, liest Ihre Frau gerne? Oh ja, die liest alles, was sie in die Finger kriegt, besonders zum Thema, was nach dem Tode kommt. Ich sage, ach Mensch, schade, dass sie kein Deutsch kann, denn ich hätte da genau das Richtige für sie. Was heißt kein Deutsch kann? Die ist fließend in Deutsch, die unterrichtet Deutsch. Ich habe sie in Düsseldorf kennengelernt. Ich sage, was? Würden Sie ihr wohl ein Buch geben von mir? Aber sehr gerne. Also, der langen Rede kurzer Sinn. Das Gespräch war mit Sicherheit eine göttliche Verabredung. entstanden, erstens durch eine Reise und zweitens durch eine Panne auf der Reise. Das gibt Gott kreative Möglichkeiten, uns mit Menschen zusammenzubringen unter Sonderkonditionen, wo sie besonders offen sind. Okay. Nächster Punkt. Die Krisen des Nächsten. Wer ist unser Nächster? Unsere Verwandte, Arbeitskollegen, Nachbarn, Geschäftspartner. Das sind doch unsere Nächsten, ne? Immer derjenige, der uns in den Weg gestellt wird. Ja, ich finde diesen Ausdruck besser als im Englischen. Im Englischen reden wir vom Neighbor, vom Nachbarn. Manche nehmen das zu wörtlich und denken, da sind die Verwandten und die Arbeitskollegen nicht mit gemeint, sondern nur die neben mir wohnen. Der Nächste ist einfach derjenige, der mir von Gott in den Weg gestellt wird. Haben diese Leute Krisen? Aber jede Menge. Jede Menge. Wenn ich nur mal so in den letzten paar Monaten sehe, wie viele Leute in meinem Bekanntenkreis, das hat vielleicht etwas mit meinem Alter zu tun, auf einmal Krebs haben. Wenn man jung ist, hat man nicht so viele Freunde, die Krebs haben. Die haben vielleicht andere Probleme. Da ist die Ehe kaputt, da ist der Job weg. Da muss jemand Insolvenz anmelden. Das sind Krisen, das sind große Krisen. Ich erwähnte vorhin diesen Vorstand dieses Bauunternehmens. Weil sich zwei Banken in die Haare kriegten, ging der Konzern pleite. Und obwohl dieser Vorstand gute Arbeit geleistet hatte, er war der Sanierungsvorstand und ich hatte ihm geholfen, wir waren ziemlich weit gekommen, hieß es auf einmal, und ich hörte das in den Nachrichten, dass Schluss war. Und ich wusste, dass er jetzt seinen einigen zigtausend Mitarbeitern klar machen musste, dass ihre Existenzgrundlage verloren gegangen ist, dass sie ihre Reihenhäuser nicht mehr abbezahlen können, dass sie ihre Autoratenzahlung nicht mehr leisten können. Und ich konnte mir vorstellen, dass das eine Krise für diesen Mann bedeutete. Und ich habe ihn dann angerufen und habe gesagt, kommen Sie, lassen Sie uns essen gehen. Und ich habe ein sehr schönes Restaurant ausgewählt, die ehemalige Villa des Baron Rothschild. Vielleicht hätte ich nicht den Sitz eines ehemaligen Bankers nehmen sollen, aber jedenfalls von dort aus konnte man schön auf die Skyline von Frankfurt herabblicken. Und wir hatten so ein kleines Chambre séparée gewählt, wo wir alleine saßen und einen Ausblick hatten und in aller Ruhe zusammen essen konnten. Und ich muss sagen, es war nur einige Wochen oder Monate, nachdem Henry Martin mit ihm über seine Erlösung gesprochen hatte. Und wir saßen dort, das Essen wurde serviert. Und ich sagte, Herr, sowieso, Sie wissen, dass ich vorm Essen immer bete. Hätten Sie ein Problem damit, wenn ich laut bete und Sie mit einbeziehe? Und er sagte, nein, natürlich nicht. Und dann habe ich gebetet, nicht nur für das Essen, sondern für ihn und für die Mitarbeiter. Und dann haben wir gegessen. Ich glaube, dass wir hier großartige Gelegenheiten haben, enorme Chancen haben. Gerade in einer Krise einen Menschen bei der Hand zu nehmen und ihn vor den Thron Gottes zu führen. Und indem wir gemeinsam beten, ihm vielleicht zu seiner ersten eigenen Gebetserfahrung zu verhelfen. Ja, hier habe ich gleich das Essen. Das Essen ist immer eine gute Gelegenheit. Wenn ich jemanden zu mir einlade nach Hause, dann ist es doch ein leichtes zu sagen, wissen Sie, bei uns im Hause, wir beten vor dem Essen immer. Und wahrscheinlich hat man schon so ein bisschen Smalltalk gemacht. Man kennt den Nachbarn, man weiß vielleicht, ah, die Tochter ist drogenabhängig und der Sohn ist gerade durch die Fahrschulprüfung gefallen, was auch immer gerade da los sein mag. Und dann kann man im Tischgebet diese Sorgen Gott vorlegen. Also, ich glaube, ich habe es noch nicht erlebt, dass in solch einer Situation, wenn man dann Amen sagt, dass man dann in feuchte Augen guckt. Weil vielleicht noch nie jemand mit ihnen so gebetet hat. Vielleicht hat noch nie jemand, vielleicht haben sie noch nie ein normal freigesprochenes Gebet gehört, ein echtes Gebet, sondern vielleicht nur ein Gedichtgebet. Hier haben wir eine große Chance, eine große Gelegenheit. Geschenke annehmen. Ja, die Frau am Jakobsbrunnen, ihr kennt die Geschichte. Das ist also eine tolle Geschichte mit Jesus, wie er mit dieser Frau ins Gespräch kommt. Die Voraussetzung war ja eine etwas schwierige. Er war ein Mann, er war ein Jude, er war ein Rabbiner, ein Lehrer, sie war eine Nichtjüdin, sie war eine Frau und sie war eine Frau, die in sehr krausen persönlichen Verhältnissen lebte. Das heißt, hier war eine große Differenz im Status. Und es ist schwer zu kommunizieren, wenn dieser Unterschied so groß ist. Und was macht Jesus, um diesen Unterschied zu reduzieren? Er bittet sie um einen Gefallen. Ist das nicht toll? Das heißt, er wertet sie auf. Denn sie sagt auf einmal, oh, ich kann dem helfen. Ich habe etwas, was er nicht hat. Und er hat sich runtergebracht und sie raufgebracht, sodass sie etwas mehr auf Augenhöhe miteinander reden konnten. Ist das nicht der Fall hier in dieser Situation? Jesus hat das meisterhaft gemacht, liebevoll, taktvoll. Kennt ihr das? Ich habe festgestellt, dass es viele Adventisten gibt, viele Christen, viele Menschen, die kein Problem damit haben, andere Leute reich zu beschenken, aber die ein Riesenproblem haben, sich beschenken zu lassen. Kennt ihr das? Die immer das Gefühl haben, jetzt muss ich aber das ausgleichen. Jetzt hat der mir ein so großes Geschenk gemacht, jetzt muss ich bei nächster Gelegenheit mindestens ein ebenso großes Geschenk zurückgeben. Man will das nicht auf sich sitzen lassen. Warum nicht? Weil wir uns dann kleiner fühlen. Wir sind die Empfänger von etwas. Ja? Der andere, der Geber, kommt hier oben. Versteht ihr? Was ist aber denn mit unserer Erlösung? Können wir die denn jemals zurückzahlen? Beschenkt Jesus uns nicht auf eine so großzügige Art und Weise und wir können nur sagen, danke, Herr? Ja, also Geschenke annehmen ist eine Kunst, ohne dass wir uns rächen. Ich meine, ohne dass wir in gleicher Münze zurückzahlen. Ihr wisst, wie ich das meine. Wir haben über den Fahrstuhl gesprochen. Was haben wir sonst noch hier? Der Arbeitsplatz. Ja, also kleine Anekdote. Wie lange ist das her? Vor 23 Jahren oder so, als ich aus Afrika zurückkam und so ein bisschen in der beruflichen Neuorientierung war in Frankfurt. Ich musste von irgendwas leben und habe dann so für eine Zeitarbeitsfirma gearbeitet. Und die hat mich überall so mal eingesetzt, mal in der Poststelle einer Bank. Übrigens bei der Société Générale habe ich damals gearbeitet, aber ich war nicht verantwortlich für die 5 Milliarden, die jetzt verloren gegangen sind. Dann habe ich auch in einem Lager gearbeitet, in einem Hochregallager, das war ein mechanisches Hochregallager eines Pharmaunternehmens. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, da sind eine Riesenhalle, Hochregale mit Waren. Produkten. 100 Leute arbeiteten dort etwa in zwei Schichten, immer 50 pro Schicht. Die Aufgabe bestand darin, so einen Computerausdruck mit Produkten zusammenzustellen auf einer Palette, die dann mit so einem Hubwagen durch die Gänge gezogen wurde. Und dann musste man das richtig aufbauen, die stabilen, größeren Dinge unten und so weiter. Und dann musste man die an die Rampe fahren, wo dann die LKWs kamen und die dann wegholten. Wir wurden gestoppt, es wurde Zeit genommen, das musste relativ flott gehen. Die machten einen wahnsinnigen Umsatz, also das ging richtig rund dort. Mir fiel eins auf, als ich dorthin kam, dass das soziale Klima miserabel war. Die Leute redeten nicht miteinander, die waren muffelig, die guckten auf den Boden, hatten grimmige Gesichter, die haben, wie man im Ruhrpott sagt, ich glaube, Peter weiß das, die haben malocht. Knochenarbeit. Irgendwie fühlte ich mich da unwohl. Und vielleicht war es aus reinem Egoismus, dass ich mir überlegte, das möchte ich gerne ändern. Und ich habe mir dann einen Plan zurechtgelegt. Also es war so, die Leute, die dort arbeiten, das war so ein bisschen, ich würde sagen, menschliches, gesellschaftliches Treibgut. Vielleicht so wie ich auch in der Situation. Von A nach B unterwegs, so eine Zwischenstation. Ausländer, Immigranten, Asylanten. Und da die Arbeit so stressig war, gab es viele kleine Pausen, immer so 5 bis 10 Minuten Pausen. Zigarettenpause, Kaffeepause, Frühstückspause und so weiter, über den ganzen Tag hinweg. Und während dieser Pausen bildeten sich immer so kleine Gruppen. 3, 4, 5 Leute standen dann immer zusammen. Und ich habe dann folgenden Plan entwickelt. Ich habe gesagt, so, ich gehe jetzt in jeder Pause zu einer anderen Gruppe hin. Und dann habe ich mir jedes Mal eine Person von denen, die dort standen, ausgesucht und habe die angesprochen und habe ihr 3 Fragen gestellt. Nur 3 Fragen immer. Erste Frage: Sag mal, wie heißt du eigentlich? Wenn man mit jemandem reden will, muss man ihn anreden können. Außerdem, der fühlt sich wahrgenommen als Mensch, wenn er direkt gefragt wird, wenn er mit Namen angesprochen wird. Dann die zweite Frage war: Woher kommst du eigentlich? Dann hat er von seiner Heimat erzählt und von seiner Familie, wo seine Wurzeln sind, wo es warm und schön war. Und er blühte auf. Und die anderen haben zugehört und gesagt, ach, du bist von da, das wusste ich gar nicht. Ja. Und er wurde dreidimensional in dieser Gruppe. Und die dritte Frage war, sag mal, was hast du eigentlich vor? Du willst es doch hier nicht ewig machen. Was sind deine Pläne? Und dann konnte er von seinen Träumen erzählen, von seinen Visionen. Und erzählte, ja, ich möchte eigentlich nach Amerika und da ist meine Schwägerin und ihr Mann ist Dachdeckermeister und was war, ja, und dann kam, und dann die anderen wieder, ach, das ist ja interessant und ich habe auch jemanden, der, ja, und auf einmal war da Dialog. Es war, ja, der wurde dreidimensional, es entstanden Beziehungen. Nur durch 3 Fragen. Nach 2 Wochen hatte sich das Sozialklima in diesem Lager um 180 Grad gedreht. Die Leute kannten sich, sie scherzten miteinander, sie haben fröhlichere Gesichter gehabt und ich war sehr dankbar dafür. Warum erzähle ich das? Ich glaube, dass wir als Christen eine Chance haben und eine Verantwortung haben, wie ich vorhin sagte, das Licht im Leben von Menschen anzuknipsen. Wenn wir sie nur wahrnehmen, wenn wir nur uns mit ihnen beschäftigen, haben wir schon die halbe Miete. Dann bereiten wir den Boden vor für mehr. Ja, und ich brauche nichts über Mitfahrer und Altenhalter zu sprechen. Eine tolle Chance. Gut, ich empfehle nicht, dass jetzt eine Frau hingeht und jeden Anhalter mitnimmt. Ja, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber wenn ihr normale Menschen seid, Männer, Entschuldigung, habe ich jetzt eben gesagt, dass Frauen keine normalen Menschen sind? Ah, also ich bin hier, ist da bitte noch irgendwo ein Fettnäpfchen, in das ich reintreten kann? Also, wenn ihr männliche Personen seid, ist es eher möglich, einen Anhalter mitzunehmen. Ich glaube, es ist offensichtlich. Natürlich, ich gucke den Leuten auch so ein bisschen ins Gesicht. Obwohl, also Ich habe auch schon Anhalter mitgenommen, wo ich dann noch Tage hinterher den Geruch im Auto hatte. Aber okay, sind auch Menschen. Ja, das Gartenfest. Also, ich war lange Zeit in der kleinen Gemeinde in Oberursel am Stadtrand von Frankfurt und ich habe, da ging immer das Wort um, wir wollen die leeren Plätze hier besetzen in der Gemeinde. Da habe ich gesagt, ja, ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht, ob euch die gefällt. Ich garantiere euch, dass wir die Sätze hier vollkriegen. Nur, ich weiß nicht, ob ihr das wirklich wollt. Ich sage, ja, erzähl, was denn? Ich sage, okay, ich war neulich bei dem Asylantenheim. Ich hatte das Asylantenheim dadurch kennengelernt, dass es dort einen Adventisten gab aus Pakistan, der dort wohnte. Und dadurch habe ich gesehen, wie die dort leben und wie die da rumlungern und nichts zu tun haben. Ich sage, glaub mir, wenn wir alle mit dem Auto dorthin fahren und sagen, hört mal, wir haben heute ein Gartenfest, hat jemand Lust mitzukommen? Da wird es schon einige geben, die sagen, oh ja, ich komme. Und wenn man auf diese Art und Weise Freundschaften schließt und ihnen vielleicht hilft bei ihren Behördengängen, beim Erlernen der Sprache, und dann irgendwann sagt, und dann haben wir übrigens noch was ganz Tolles, wir haben heute Gottesdienst. Habt ihr Lust auch mitzukommen, dass der ein oder andere auch mitkommt? Oder Bibelstunden oder einen Hauskreis mitmacht? Wer einen Garten hat, kann ein Gartenfest feiern. Eine Grillparty. Es gibt Leute am Wegesrand und Jesus ist ja zu denen an den Hecken und Zäunen gegangen und hat sie eingeladen. Wer sind denn wir? Dass wir die Nase rümpfen und sagen, wir wollen aber nur die etablierte Mittelklasse und darüber. Geht nicht. Jeder ist ein Kandidat für den Himmel. Ja? Vielleicht haben unsere englischen Freunde das zu viel gemacht. Heute haben wir eine englische Gemeinde, eine Adventgemeinde, die nur noch als schwarze Gemeinde wahrgenommen wird. Ja? Ich glaube, dass Gott das egal ist, ob schwarz oder weiß. Wir müssen uns fragen, ist uns das egal, wer da neben uns auf den Stühlen sitzt, wenn es ein Asylant ist, ein Moslem. Aber das nur am Rande. So, damit kommen wir zum Gespräch und ich glaube, dass wir in 1,5 Stunden durch sein können. Das war jetzt nicht ernst gemeint, wir brauchen 2 Stunden. Der Gesprächseinstieg von Aufhängern und Brücken. Also, ich finde, das ist immer wieder ein gutes Thema, wenn wir über Nachrichten sprechen. Also, wenn ich so mit dem Auto unterwegs bin und mir fällt keine bessere Brücke ein. Ihr wisst, warum sind diese Brücken nötig, diese Aufhänger? Nichts ist schlimmer, als wenn wir eben noch über Marketingpläne und den Welthandel und über die politische Gesamtwetterlage gesprochen haben und auf einmal auf religiös umstellen. Dann verlieren wir sie. Das ist nicht glaubwürdig. Ich habe festgestellt, es ist nötig, dass wir irgendwo einen logischen Gesprächsübergang brauchen, um vom Säkularen zum Religiösen zu kommen. Nur so werden wir unsere Gesprächspartner behalten. Ansonsten schreiben sie uns ab, schalten ab, schaffen wir nicht. Also wir brauchen diese Brücken. Ich habe über die Jahre damit rumexperimentiert und habe festgestellt, dass es einige sehr wirksame Brücken gibt. Zum Beispiel Nachrichten. Oh, es ist gleich volle Stunde. Wollen wir mal Nachrichten hören? Dann können wir die Nachrichten anstellen. Und wir brauchen keine prophetische Gabe, um sagen zu können, da kommen bestimmt irgendwelche Katastrophenmeldungen. Ja? Nokia entlässt 4.000 Leute. Ein Tsunami richtet einen Schaden an. irgendjemand hat sich mal wieder in die Luft gesprengt und ein paar andere mitgenommen und so weiter und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Und wenn denn die Nachrichten um sind, abschalten, das Abschalten nicht vergessen. Und dann fragen, was für eine Welt, was meinen Sie, das würde mich mal interessieren, wird die Welt besser oder wird die Welt schlechter? Ist das ein Gesprächsstoff? Ja, es gab ja eine Zeit, wo die Leute dachten, es wird immer nur alles besser. Inzwischen sind auch die Optimisten etwas nüchterner geworden. Und man kann darüber sprechen, wohin geht das, wie kommt das, wo soll das enden? Wir sind mittendrin in der Adventbotschaft. Mittendrin. Ja, oder die Konfrontation mit dem Tod. Okay, das ist jetzt, ich glaube, einige wissen das, so ein bisschen meine Spezialmarke. Ihr kennt das schon, was jetzt kommt, nicht? Ja, dann fahre ich mal eine Weile 250 oder 260, was das Auto so hergibt. Auch in den leichten Kurven auf der Autobahn. Nicht? Und wenn man dann das Weiße an den Knöcheln sieht, wenn sich der so richtig schön festhält, dann wird man wieder langsamer. Also ich werde dann wieder langsamer, so auf gemütliche 180 vielleicht. Nicht auf Schweizer Autobahn, nein. Und dann stelle ich die Frage, ich muss Sie mal was fragen. Ich habe das schon viele Leute gefragt. Wenn Sie die Wahl hätten, wie würden Sie am liebsten sterben? Gut, don't try this at home. Nicht zu Hause nachmachen. Das ist meine eigene Marke. Ihr könnt euch was anderes ausdenken. Ihr könnt ja mal mit der Waffe in die Luft schießen. Nein, das sollt ihr auch nicht machen. Aber das Thema Tod und was kommt danach? Und wie bereite ich mich darauf vor? Wird sehr real. Und man hat dann die Möglichkeit, über das zu sprechen, was die Bibel sagt. Man kann auch ja, über ausgewählte Statistik sprechen. Ja? Man kann sagen, Mensch, ich habe da vor kurzem eine Statistik gelesen, so und so und so. Wie soll das weitergehen? Und man ist auch drin in dieser Thematik. Oder Umweltkrise. Ja? Oder spontane Begeisterung. Mensch, ich habe da gerade ein Buch gelesen, das finde ich sowas von klasse. Kennen Sie das vielleicht? Und dann kann man über das Buch erzählen. Ja? Da haben wir das Buch. Oder die Schönheit der Schöpfung. Also, als ich noch ein bisschen Zeit hatte, bin ich hin und wieder in so ein Naturzentrum da bei mir zu Hause in Michigan gegangen. Und da ist so ein Nature Center, ja, so ein Feuchtbiotop, wenn man so will, im großen Maßstab. Und da kann man die kleinen Schildkröten sehen und dieses und jenes. Und dann ist da so ein Boardwalk, so eine Art Brücke, so eine Bretterbrücke. Und dann sind da Leute und die stehen da und fotografieren und so. Und ich habe festgestellt, man kann da sehr gut auch mit Leuten ins Gespräch kommen und einfach sagen, boah, ist das nicht schön? Und dann sage ich, ja, das ist schön. Das ist wunderschön. Und dann spricht man darüber, warum das so schön ist. Und dann kann man über die Schöpfung sprechen und den Schöpfer, der hinter der Schöpfung steht. Also, ja, oder der Sonnenuntergang. Man steht da und guckt und sagt, boah, so schön. Nach so viel. Oder den Regenbogen oder was es auch sein mag. Die spontane Begeisterung über Naturschönheiten einfach auf dem Spaziergang. Menschen sind offen. Die empfinden nämlich sehr Ähnliches. Nur sie ziehen vielleicht nicht die gleichen Schlüsse. Und dann natürlich die Nichtteilnahme an Ereignissen und Arbeiten am Sabbat. Ja, was für Chancen bieten sich da uns? Also ich sage immer, wenn es den Sabbat nicht gäbe, müssten wir uns den ausdenken, alleine als Prüfstein und als Anknüpfungspunkt. Ich denke da besonders an eine Situation, ich lebte damals in Hamburg, war befreundet mit der Familie, eines Generalkonsuls und die feierten eine große Party und luden mich ein. Und ich sagte, ja, ich komme gerne, wann ist denn das? Ja, an einem Freitagabend. Oh, Freitagabend, wissen Sie, dass mein Sabbat, Freitag Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang, komme ich nicht. Naja, dann ging es natürlich los. Nicht? Ja, können Sie nicht Ihren Priester um Ausnahmegenehmigung bitten? Und ihr kennt ja solche Sachen. Nicht? Aber es war interessant. Ich wurde praktisch darauf gestoßen, ein Glaubensgespräch zu führen. Es ging gar nicht anders. Am Arbeitsplatz. Ja, meine Doktorprüfung. Ich sollte unbedingt am Sabbat zur Prüfung erscheinen. Nach einer dramatischen Entwicklung war man dann bereit zu sagen, okay, wenn Sie sich mit Ihren Prüfern auf einen anderen Tag einigen können, haben wir auch nichts dagegen. Ja, das war aber nach einer sehr dramatischen Entwicklung, die ich mal ein anderes Mal erzählen muss. Wir haben keine Zeit mehr. Aber wichtig ist, ich habe mich dann mit 8 Personen, 8 Professoren einzeln getroffen und habe ihnen erklärt, warum ich den Sabbat feiere. Und das hat natürlich wiederum die Tür geöffnet für einen Dialog, der weiterging. Was für eine Chance haben wir hier, weil wir anders sind und weil wir unser Verhalten von Gott und unsere Treue zu Gott abhängig machen. Die Ablehnung von unreinen Speisen und von Alkohol. Also es gab eine Zeit, wo ich das einfach immer nur so gesundheitlich abgetan habe. Mache ich vielleicht auch manchmal hier, ja, hier und da auch noch. Aber inzwischen sehe ich das als eine Chance an, um zu sagen, ich tue das nicht, weil Gott die Empfehlung gegeben hat, dass wir das nicht tun sollen. Ja, ich weiß, vor ein paar Wochen saß ich mit dem Geschäftsführer des Verlages zusammen, der das Amerika-Buch rausgegeben hat. Also ein ganz normaler, weltlicher Verlag in Halle. Und wir waren zusammen essen gegangen. Er mit seinem Cheflektor und ich mit meinem Assistenten. Und als wir dann fertig waren und rausgingen, zum Wagen zurückgingen, kam dann der Geschäftsführer zu mir und sagte, mir fiel auf, dass Sie keinen Alkohol trinken. Tun Sie das aus religiösen Gründen? Und ich hatte eine Chance. Ich sagte, das ist mir sehr sympathisch als jemanden, der auch keinen Alkohol trinkt. Ja, und als wir weitergingen, sagte er dann, ich würde gerne mehr über die Adventisten erfahren. Ich weiß so wenig über sie. Wir haben so viele Chancen. Ja, die Glaubensdefinition gegenüber Muslimen. Also wir haben immer mehr Muslims unter uns. Muslims denken, sie sind die einzigen gläubigen Menschen auf Erden. Das sind ernste religiöse Menschen. Und ich habe viele, viele Muslims schon bei mir im Auto gehabt. Ich habe mir angewöhnt, auf ihre Fragen folgendermaßen zu antworten. Und ich kann euch das nur empfehlen. Nur empfehlen. Erste Frage, sind Sie Christ? Fragt der Moslem. Und ich weiß ja, Christen ist für Sie so ziemlich das Schlimmste, was es gibt. Das sind die, die Schweinefleisch essen, die Alkohol trinken und die die Moslems umgebracht haben in den Kreuzzügen. Dann antworte ich nicht mit Ja oder Nein, sondern ich antworte lediglich, ich bin 7. Tags Adventist. Dann ist er gezwungen, die zweite Frage zu stellen. Was ist ein 7. Tags Adventist? Ist doch logisch, nicht? Mit Ja oder Nein wäre das Gespräch wahrscheinlich zu Ende gewesen, nicht? Er sagt, ich bin 7. Tags Adventist. Und dann, ja, was ist das denn? Und dann kommt meine zweite Antwort. Dann sage ich, wir betrachten die Moslems als unsere Freunde. Dann wird er spätestens dann richtig, richtig interessiert und sagt, wieso das denn? Und dann habe ich die Chance gesagt, wir haben so viel gemein. Wir verehren Gott. Wir sind Gott treu. Und wir essen auch kein Schweinefleisch und wir trinken kein Alkohol. Er sagt, was, Christen? Die? Ja. Und es entsteht ein Dialog. Ich bin schon in mehreren Familien, muslimischen Familien eingeladen worden, alleine wegen dieser 2 Antworten. Wenn wir diese Leute auch als Kandidaten für den Himmel sehen, und das sind sie, das sind gute Kandidaten für den Himmel. Es sieht so aus im Moment, dass Gott sich die Mühe macht, mehr und mehr von ihnen durch Träume in die Adventgemeinde zu führen. Ich kann euch Geschichten erzählen, wenn wir die Zeit hätten, wo überall Moslems durch Träume, massenhaft, nicht nur Einzelne, in ganzen Ländern, in ganzen Ortschaften, wo Gott den Menschen Träume schenkt, einem ganzen Dorf denselben Traum gegeben. Und sie sind gläubig geworden, im Sinne von Jesus treu sein. Okay, wir haben noch 3 Minuten. Das Gespräch, Schlafmittel oder Wachmacher. Wir sprachen gestern, glaube ich, über die 7 Finger. Ja? Das sind Themen, wo die Leute hinhören, aufwachen. Wir sprachen über den großen Kampf. Das ist ein kerniges Thema. Damit langweilen wir niemanden. Das interessiert. Die Reihenfolge. Ich fange gerne mit einem Paukenschlag an. Und dann können wir immer noch langsam steigern danach. Nicht? Ja? Paukenschlag anfangen und dann. Ja? Die Leute erstmal, ja, dass die Leute hinhören und sagen, wow, das noch nie gehört. Was ist das denn? Ja? Fragen stellen. Die Leute zum Denken bringen. Sie nicht voll labern. Sondern sie immer kommen lassen. Das ist jetzt ein bisschen kurz gekommen in dem Vortrag hier, aber ich versuche vieles durch Fragen zu erreichen, dass die Leute selbst nachdenken müssen. Die eigene Bekehrungsgeschichte erzählen. Wie bin ich gläubig geworden? Wann und warum habe ich mich für Jesus entschieden? Wie ist das passiert? Wie war ich vorher? Was ist danach passiert? Das ist etwas, was viele Gläubige in anderen Kirchen uns voraus haben. Vielleicht sollten wir hier wirklich mal üben. Kann ich meine eigene Bekehrungsgeschichte innerhalb von wenigen Minuten klar und überzeugend darstellen? Vorher, nachher, was war der Wendepunkt? Was ist da passiert? Erfahrungen, no limits. Gebetserfahrungen erzählt. Jeder von uns hat Gebetserfahrungen gehabt. Ich weiß, dass das Leute wirklich interessiert. Wie wir mit dem allmächtigen Gott Erfahrungen machen, die unser Leben verändern, die eine neue Qualität in unser Leben hineinbringen, das vorher nicht da war. Bücher, Broschüren, Traktate. Ich kann nur jedem empfehlen, dass er ständig irgendwas an Büchern, Broschüren und Traktaten dabei hat. Für einige der wichtigsten Themen, nämlich die Bekehrung, die Erlösungsgeschichte, sollten wir immer, das gibt, glaube ich, inzwischen so kleine Heftchen, nicht? So ganz kleine, kennt ihr die schon? Ja, toll, sollte man immer dabei haben. Ja, ein Buch, in dem erklärt wird, wie man Christ wird. Wo die wichtigen Wahrheiten der Adventbotschaft dargestellt werden. Zum Beispiel, was passiert nach dem Tod? Eine der wichtigsten Fragen, wo auch die größte Finsternis herrscht. Wir überfliegen den Rest ganz kurz. Der Hauskreis, das warme Forum. Ich glaube, wenn wir ein paar Menschen gefunden haben, die interessiert sind an Gott, Glauben und Bibel, dann sollten wir uns frei fühlen, einen Kreis zu bilden. Das ist noch nicht die Bibelstunde, das ist mehr ein offener Dialog. Hier können Gläubige und Nichtgläubige zusammenkommen. Hier passiert ein gruppendynamischer Prozess. Hier schließt man Freundschaften. Es sollte nicht zu groß sein, es sollte in einem Wohnzimmer sein. Die Themen können etwas offener sein als vielleicht in einer Bibelstunde, aber dennoch hinführen zu einer Bibelstunde. Auch bei der Themenfolge sollte man sich vielleicht beraten lassen, wie man da vorgeht. Und man sollte das Heft nicht aus der Hand nehmen. Das Ziel eines Hauskreises sollte sein, hieraus Personen zu rekrutieren, die Bibelstunden nehmen wollen. Bei uns. Die tiefer und systematisch einsteigen wollen in die Bibel. Die Bibelstunde selbst, da geht es dann ans Eingemachte. Wichtig ist, dass die Bibelstunde keine institutionelle Religion vermittelt oder signalisiert. Was meine ich damit? Damit meine ich zum Beispiel, wenn ich eine Bibelstunde gebe, und ich weiß, ich glaube, einigen habe ich es schon mal erzählt, die Leute warten geradezu darauf. Ich gebe meinen Nachbarn Bibelstunden, weil die mich darum gebeten haben. Ja, die haben mich darum gebeten, kannst du uns bitte erklären, wie man erlöst wird? Ja, Wenn das passiert, dann kann man noch nicht mehr Nein sagen. Dann gibt man Bibelstunden. Was ich mache ist, ich habe außer der Bibel und meinen Notizen nichts auf dem Tisch liegen. Selbst wenn ich irgendwo anderes gedrucktes Material benutze, ich bereite mich vor, indem ich die Fragen und die Texte herausschreibe mit der Hand, sodass, wenn wir uns gegenüber sitzen, sie nicht den Eindruck haben, ah ja, das macht er jetzt im Namen und Auftrag irgendeiner kirchlichen Organisation. Ihr wisst, was ich meine. Dann kommt nämlich gleich so diese Haltung, ah ja, hier werde ich einkassiert. Ja, das muss sehr persönlich bleiben. Und natürlich ist es wichtig, dass wir das Heft in der Hand behalten. Aber auch hier gilt, Schwarzbrot statt Milchsuppe. Ran an die kontroversen Themen, ruhig auch am Anfang. Also, ich habe analysiert, wie die erfolgreichen Evangelisten vorgehen, in ihren Vorträgen und in ihren Bibelstunden. Spätestens in der dritten Stunde sprechen sie über das Mahlzeichen des Tieres. Ja, ich habe früher mal gelernt, dann fängt man erst mal an mit der Autorität der Bibel, mit der Frage der Inspiration und dann kommt die Schöpfung und Gott und Jesus Christus und der Erlösungsplan. Nein, werft das ruhig durcheinander, geht an die Dinge ran. Ja, ich wollte, wir hatten die Zeit und meine Nachbarin wollte zuerst Bibelstunden haben, aber ich wollte sie nicht alleine unterrichten, ich wollte, dass ihr Mann mitkommt. Und ich habe gedacht, wie kann ich den Mann kriegen? Dann habe ich sie zum Essen eingeladen, da kam er dann. Und dann habe ich im Rahmen, ich habe mir dann ein Restaurant ausgewählt, das 1,5 Stunden entfernt lag, sodass ich wusste, wir haben 3 Stunden im Auto und dann nochmal 1,5 Stunden beim Essen, das waren 4,5 Stunden. So, und in der Zeit musste ich die Grundlage legen, um ihn neugierig zu machen. Und ich habe mit ihm über die Hölle gesprochen. Ja, das ist ja das große Thema in Amerika, nicht? Ja, die meisten Menschen, 77%, glauben, dass Gott am Ende der Zeit die Ungläubigen alle an einen sehr, 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 sehr heißen Ort steckt und dafür sorgt, dass sie möglichst lange große Qualen erleiden. Damit wird Gott ja zu dem obersten aller Folterer. Ja, und ich werde wieder Gott, den ich verehre, und das ist ja das Problem Amerikas. Und naja, ich will jetzt nicht darüber zu lange reden, aber und dann habe ich ihm klargemacht, dass das nicht in der Bibel steht. Und als wir dann zurückkamen und ich dann zu seiner Frau sagte, so und morgen, sie hat dann meinen Haushalt sauber gemacht, ich sagte, morgen kommst du zum Saubermachen, Julie, nicht? Und wie ist es mit dir, Wayne, kommst du auch? Ja, ich komme auch. Worüber reden wir, Wayne? Ja, über die Hölle, das interessiert mich. Und bums, hatten wir 2 in der Bibelstunde. Also, Schwarzbrot statt Milchsuppe ist immer eine gute Empfehlung. Kassensturz, wie viel Zeit für persönliche Evangelisation kann ich mir leisten? Kleine Erfahrung. Als ich vor 4,5 Jahren überredet werden sollte, die Verantwortung für Asi Deutschland zu übernehmen, hatte ich große innerliche Vorbehalte, weil ich mir sagte, kann ich mir das leisten? Wenn man mit einer normalen 80-Stunden-Woche arbeitet, 15 Stunden am Tag und der Hauptumsatzbringer für die Firma ist, dann muss man sich das überlegen, ob man sich noch zusätzlich etwas aufhalsen kann. Aber es war niemand anderes da und auf der anderen Seite stehe ich hinter der ASI-Idee und ich habe mich dann breitschlagen lassen. Habe mich wählen lassen. Danach war eine Pause. Ich bin rausgegangen, habe mein Handy angestellt. Und da war eine Nachricht auf meinem Handy, die war genau zu dem Zeitpunkt aufgesprochen worden, als ich meine Entscheidung traf, okay, ich mache es. Die Nachricht war von einem Klienten, einem großen finnischen Konzern, es war nicht Nokia, und die lautete, rufen Sie uns doch an, kommen Sie vorbei, wir wollen Ihnen 2 neue Aufträge geben. Für mich war das deutlich ein Zeichen, das Gott mir gab, dass er sagte, mach dir doch keine Sorgen um das Geld. Kümmere dich um die wirklich wichtigen Dinge, die Rettung von Seelen. Um die wirtschaftlichen Dinge kümmere ich mich. Als dann vor etwa 2 Jahren Christiane mich anrief. Sie war in Zürich, ich war in Frankfurt. Sie rief mich an und sagte, Mensch, Gerhard, sagt, wollen wir nicht mal zusammen mit Sheerhim rausgehen und eine Evangelisation machen? Vielleicht können wir noch ein paar Leute begeistern, dass wir gemeinsam irgendwo hinfahren und das machen. Nun versuche ich immer positiv zu sein und ich sagte, ja, gute Idee, machen wir. Aber im Hinterkopf fing ich an, die Rechenmaschine anzuwerfen, zu sagen, das sind 3,5 Wochen weg, wir sind die beiden großen Umsatzbringer in der Firma, da gehen wir wahrscheinlich pleite. Und während ich das noch dachte, klingelte mein Handy, ich war also auf der Festnetzleitung, klingelte mein Handy und ich sagte, Christian, ich muss auflegen, ich habe einen Anruf, zack, ran. Da war das derselbe Klient, also ich habe mehr als einen Klienten, aber es war zufällig derselbe Klient, der anrief und sagt, Herr Patterz, kommen Sie vorbei, wir wollen Ihnen einen neuen Auftrag geben. Und es wurde mir so klar, dass Gott mir hier sagte, mach dir doch endlich keine Sorgen mehr um das Geld. Kümmere dich um das, was wichtig ist. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Da sind noch Menschen, die die Botschaft hören müssen. Da sind noch Menschen, die Kandidaten für den Himmel sind, die gerettet werden wollen. Und ich möchte das. Geh, mach das. Um das Geld kümmere ich mich. Mach dir doch keine Sorgen. Seit 4 Jahren jetzt arbeite ich vorwiegend in Vorträgen, Bücher schreiben, Artikel schreiben und redigieren, also evangelistisch, wenn man so will. 10% meiner Arbeit, meiner Arbeitszeit verwende ich zum Geldverdienen. 10%. Okay, ich bin dadurch nicht reich, aber ich habe genügend, um meine Rechnungen zu bezahlen. Und es scheint so, dass Gott mir immer dann wieder einen neuen Auftrag gibt, wenn ich ihn brauche, dass ich genau auf dieser Sparflamme fortfahren kann. Es hätte ja auch sein können, dass alle Aufträge, die in einem Jahr reinkommen, alle auf einmal kommen und dann nichts mehr kommt. Nein, sie kommen immer genau so, wie ich es brauche, um gerade noch meine Rechnung bezahlen zu können. Und ich habe Zeit für das, was wesentlich ist. Und das kann ich euch nur als Ermutigung mitgeben. Versucht es. Macht es mit Gott aus. Und man muss natürlich fragen, soll ich es gleichzeitig machen oder 100% machen? Am Wegesrand oder Vollzeit? Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. In jedem Fall, es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Anfangen. Es ist spannend. Es macht nicht so viel Freude, wie gemeinsam mit Gott rauszugehen und mitzuhelfen, am Werk der Seelenrettung, damit Gott nicht die Steine zum Reden bringen muss. Wir sind da, wir gehören zu ihm, wir sind seine Mundstücke. Wir sind die, die seine Liebe sichtbar machen. Ich lade euch ein, dass wir noch zusammen aufstehen und beten. Unser lieber Vater im Himmel, hab Dank dafür, dass du uns das Vorrecht gibst, mit dir gemeinsam an der Rettung von Seelen mitzuarbeiten. Herr, du hast uns in deinen Zeugendienst berufen. Egal, was wir beruflich tun, egal, welche Ausbildung, welche Qualifikation wir haben. Herr, du bist der Weinstock und wir sind die Reben. Wir bringen nur Frucht, weil wir mit dir verbunden sind. Du bist es, der die Kraft dafür zur Verfügung stellt. Hab Dank, dass du uns dieses Vorrecht gibst. Lass es uns erfahren, indem wir aktiv sind. Stärke unseren Glauben, stärke unsere Begeisterung von dir und deiner Liebe. Sei mit einem jeden Einzelnen hier von uns, auf dass wir alle reichlich Frucht tragen. Im Namen Jesu. Amen. Ich danke euch.